freue mich, wieder hier zu sein. Nicht 100% kerngesund, aber ich gebe mir Mühe, während der Predigt nicht zu husten oder nicht zu schnieven, so, und besonders jetzt für vorne. Nee. Ich habe vor einigen Wochen, vielleicht ja, 2-3 Wochen beim letzten Lobpreisgottesdienst erwähnt, dass wir als Familie während so der Sommerferien einen etwas besonderen Sommer hatten. Nämlich, ich musste eben aus gesundheitlichen Gründen 7 Wochen weg. Und das heißt, war ich 7 Wochen ohne die Familie zu sehen. Sicher, es war leiser als zu Hause, aber trotzdem eben, ich habe gemerkt in den 7 Wochen, wie sehr die Möglichkeit, mit meiner Frau zu reden, auszutauschen, über was ich da bei dieser medizinischen Reha gelernt und gehört habe, wie sehr das mir gefehlt hat. Oder eben noch einmal, auch wenn es laut ist, das Spielen mit meinen Kindern, wie sehr es mir gefehlt hat. Was mir auch noch gefehlt hat, die Möglichkeit, sonntags zum Gottesdienst zu kommen. Geschwister zu sehen in der Woche. Meine Schwiegereltern sind einen Tag gekommen, um mich zu besuchen. Das war wie eine Oase in diesen 7 Wochen, wo ich gedacht habe, wow, die Möglichkeit, miteinander zu beten, miteinander zu reden, auszutauschen. Und da habe ich gemerkt, wie sehr wirklich das mir gefehlt hat. Wie sehr habe ich mich gefreut, als ich dann an einem ersten Sonntag hier kommen konnte und wieder mit euch singen konnten, wieder gute Predigten hören konnte, wieder miteinander beten konnte, wie sehr der Hauskreis mir gefehlt hat. Ich weiß nicht, ob es ja schon mal passiert ist, mehrere Wochen weg zu sein, ohne die Möglichkeit zu haben, wirklich mit Geschwistern Gemeinschaft zu haben, mit geliebten Menschen oder ohne die Möglichkeit zu kommen, zum Gottesdienst zu kommen. Wie Philipp in der Predigt gesagt hat, schön, dass wir eine Familie sind, dass es nicht an dem Sonntag hängt, ob wir kommen können oder nicht. Ich erlebe aber öfters Christen, die kommen können, die 2 gesunde Beine haben, aber die trotzdem froh sind, wenn sie nicht zum Gottesdienst kommen müssen. Sie sind froh, wenn sie einfach ihr Christ sein, ja, schon privat, einfach mal in ihrem Wohnzimmer eben erleben können. Und ja, na, sagen wir so, so haben sie ihre Ruhe. Sie haben coole Lobpreis-CDs, coole Predigten. Verstehe mich nicht falsch. Ich mache das auch manchmal. Ist auch schön. Nur wenn wir nur das machen, ich denke, wir gehen an etwas Großartiges, etwas Unglaubliches vorbei. Die Gemeinschaft miteinander. Noch einmal, ich weiß nicht, ob es dir schon mal passiert ist. Mehrere Wochen ohne zum Gottesdienst kommen zu können, ohne zum Hauskreis kommen zu können. Und wenn ja, ich weiß nicht, was dir gefehlt hat und ob dir überhaupt etwas gefehlt hat. Aber noch einmal, ich denke, dass wir da an etwas Großes vorbeigehen. Das Schöne ist, in Anführungsstrichen, es ist nichts Neues. Dieses Problem liegt nicht an der postmodernen oder postmodernen Kultur. Dieses Problem liegt nicht an Internet. Dieses Problem liegt auch nicht an dem Alter, wie alt du bist, ob du eben über 90 bist oder ob du gerade 8 Monate, ein Jahr so bist. Das hat nichts damit zu tun. Ich bin sehr schlecht mit Altersschätzen. So. Sondern wir lesen auch in der Bibel, dass schon zur Zeit der Bibel die Leute damit Probleme hatten. In Hebräerbrief lesen wir, dass die Christen damals auch diese Gefahr gingen, naja, nicht unbedingt kommen zu müssen. Sicherlich, das hatte andere Gründe. Zur Zeit der Hebräerbrief litten die Christen unter starke Verfolgung. Aber der Autor schreibt ganz klar, wie wichtig es ist, zusammenzukommen und nicht die Zusammenkünfte eben zu versäumen. Und ich möchte euch wirklich einen Abschnitt vorlesen in Hebräerbrief, in Hebräer 10, in der genau der Autor die Christen ermutigt, sich daran zu erinnern, was wir durch Christus wirklich haben. Und warum es so wichtig ist, festzuhalten und warum es so wichtig ist, zu kommen, zusammenzukommen, um uns gegenseitig zu ermutigen, zu unterstützen. Und nicht nur eben zu Weihnachten und Ostern oder nicht nur eben via Internet. Und so lesen wir in Hebräer 10 ab Vers 19. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebannt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Und das umso mehr, als wir selbst feststellen können, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Die Hebräer, noch einmal, litten unter starken Verfolgung. Und trotzdem ermutigt der Autor sie ganz klar, nicht fern vom Gottesdienst, nicht fern von den Zusammenkünften eben zu bleiben, sondern zusammenzukommen. Und interessant ist auch, wenn wir gucken und so in den Ländern, wo die Christen verfolgt sind, wie wichtig das für sie ist, zusammenzukommen. Obwohl sie allen Gründen hätten, zu sagen, naja, das ist viel zu gefährlich. Komm, ich bleibe mal lieber und so bei mir zu Hause, wo es sicher ist, im Dunkel. Nein, sie wollen zusammenkommen. Sie wollen diese Gemeinschaft um das Wort Gottes herum. Sie wollen miteinander beten, sie wollen miteinander singen, wenn sie es können, weil je nachdem, wie laut sie es machen. Aber tatsächlich wollen sie zusammenkommen. Und das zeigt für mich, dass es umso wichtiger für uns ist, die Sonntag für Sonntag, Woche für Woche frei sind, kommen zu können. Wenn wir gucken, wie viele Veranstaltungen wir in der Woche haben, wir sind frei, fast die ganze Woche zu Gemeindeveranstaltungen zu kommen. Und das zeigt mir, wie wichtig das ist für uns, das nicht zu versäumen. Also der Autor in diesem Brief macht immer wieder deutlich, was Christus für uns getan hat. Also diejenigen, die mich öfters predigen gehört haben, wissen, dass es mir ein Anliegen ist, immer wieder uns daran zu erinnern. Warum? Naja, kennt einen meiner Lieblingsausdrücke, der Mensch hat ein Gedächtnis wie ein Sieb. Ich spreche aus eigener Erfahrung, wie schnell vergesse ich irgendetwas. Und die Christen, die Hebräer, liefen genau in diesen Gefahr, zu vergessen, worum es wirklich geht. Und deswegen der Autor von Hebräerbrief will ganz klar machen, Leute, denkt nochmal dran. Und noch einmal, das hat nichts mit Alter zu tun. Das ist nichts Neues. In unserem Text macht der Autor klar, dass wir durch Christus befreit sind. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, gleich so fängt er unser Abschnitt an. Das ist so eine Art Zusammenfassung. Also, liebe Geschwister, lasst uns zusammenfassen, was ich jetzt alles geschrieben habe. Und hier ist, was wir haben. Einen freien und ungehinderten Zugang zu Gott. Das heißt, wir kommen durch Christus, durch sein Blut am Kreuz, das ist sein Opfer, können wir frei zu Gott kommen. Denkt nochmal dran, wenn ihr im Alten Testament liest, was die Hebräer, die alles machen mussten für Opfer, um überhaupt zu hoffen, um überhaupt diese Vergebung der Sünde haben zu können. Jetzt haben wir freien Zugang. Wir können zu Gott kommen, mit ihm reden, Tag für Tag. Das haben wir durch Christus. Christus hat uns befreit und so haben wir auch das Leben. Was haben wir noch? Einen hohen Priester, denn das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Also noch einmal, für die Hebräer war es relativ klar, was es bedeutet. Für uns ein bisschen schwieriger. So sich genau darunter vorzustellen, also einen Tempel haben wir nicht, einen hohen Priester, stellt euch vor, wenn der Philipp jetzt Sonntag für Sonntag in die Kleidung von hohen Priester kommen würde, wäre schick. Es war etwas komplizierter, glaube ich. Und das ist natürlich für uns jetzt ganz anders. Der hohe Priester ging einmal im Jahr in diesem Bereich, hinter dem Vorhang, dieser Allerheiligste. Und dort hat er ein Opfer stellvertretend für seine Sünde und für die Sünde vom Volk ein Opfer gebracht. Und so haben sie Vergebung erhalten, Vergebung bekommen. Vers 20 lesen wir, durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er, Jesus, einen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Durch Christus, Christus ist der Hohepriester. Stellvertretend ist er gestorben, ist er am Kreuz gegangen, hat er diese Opfer gebracht mit seinem Leben, damit wir ein für alle Mal Vergebung haben, Gnade bekommen. Und durch Christus sind wir buchstäblich befreit und haben das Leben. Das heißt, wir können frei zu ihm kommen. Wir sind befreit von der Schuld der Sünde, von den Ketten der Sünde, von den Ketten unserer schuldbeladenen Gewissen. Vers 22. Das haben wir alles in Christus. Und die Hebräer liefen die Gefahr, das zu vergessen. Und deswegen wollte der Autor auch klar machen, Leute, vergiss das bitte nicht. Warum? Weil in der Zeit der Not, in der Zeit der Krise, in der Zeit der Anfechtung, der Verfolgung, in der die Hebräer waren, ist es unheimlich wichtig, sich daran zu erinnern, was du und ich wirklich haben, wenn alles weggeht. Nämlich Jesus Christus. Weil das kann uns niemanden wegnehmen. Deswegen, genau das schreibt eben der Apostel Paulus. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Und deswegen schreibt auch der Autor vom Hebräerbrief ganz klar, vergiss das nicht. Vergiss nicht, was wir durch Christus haben. Ich weiß nicht, wie dein Leben zurzeit aussieht. Vielleicht sagst du mir, ja, das ist super, weil genau das tagtäglich denke ich dran. Ich vergesse das nicht. Es läuft alles rund in meinem Leben. Das ist super. Es freut mich. Aber vielleicht läuft alles eher viereckig zurzeit in deinem Leben. Das heißt, es läuft gar nichts rund. Und vielleicht ist es dir tatsächlich so schwer. Herr, wo sehe ich diese Freiheit, diese Befreiung in meinem Alltag? Wie genau Immanuel gesagt hat, diese Situation, die dich beschäftigen, wo siehst du tatsächlich, dass Jesus dich befreit hat? Vielleicht bist du in so einer Situation. Und ich möchte dir wirklich Mut machen, dich wieder vor Augen zu malen, wieder vielleicht Hebräerbrief zu lesen, vielleicht die Evangelien nochmal zu lesen und nochmal zu lesen, was Jesus Christus getan hat. Weil es nicht nur vor 2000 Jahren war, sondern es heute noch gilt. Für dein Leben, für mein Leben, heute. Du hast einen freien und ungehinderten Zugang zu Gott. Du musst nicht stundenlang beten, stundenlang Bibel lesen, um die Hoffnung zu haben, vielleicht kann dir Gott jetzt gerade hören. Nein, du kannst frei, ungehindert mit ihm reden. Ihm deine Sachen auf einmal bringen, deine Sorgen, alles, womit du nicht fertig wirst, was dich wirklich Kummer bereitet. Du kannst zu ihm kommen und ganz einfachen Gebete, ganz einfachen Lieder, du musst nicht studiert haben, einfach ihm sagen, Herr, dies und jenes, Entschuldigung der Ausdruck, kotz mich an. Weil du das bei Gott sagen kannst. Und das ist das Geniale dabei. Nur wir vergessen das so oft, weil wir vielleicht meinen, irgendwie müssen wir ein bestimmtes Gebet so und so formulieren, um dann mit Gott reden zu können. Nein, du kannst ungehindert frei zu ihm kommen. Durch Christus kannst du mit Zuversicht nach vorne gucken. Und genau das schreibt der Autor der Hebräerbrief. Durch Christus sind wir zuversichtlich. Das bringen übrigens die Elberfelder und Luther-Übersetzung sehr gut rüber. Vers 19 lesen wir, weil wir nun, liebe Geschwister, durch Christus befreit sind, und dann Vers 22, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen in voller Gewissheit des Glaubens. Oder deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Das ist eine Art Ergebnis, weil wir mit Christus befreit sind. Also können wir vor Gott treten, mit Zuversicht nach vorne schauen. Was wir mit Christus haben, in Christus haben, diese Freiheit kann uns niemanden, nichts wegnehmen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Das ist einer der großen Unterschiede zwischen uns Menschen und Gott. Also es gibt viele natürlich, aber ein davon, Gott hält seine Versprechen. Er hat versprochen, mit uns zu sein. Er hat versprochen, treu zu sein. Er hat versprochen, gerecht und gnädig zu sein. Und das wird er auch tun. Das wird er halten, weil nichts sein Versprechen brechen kann. Und deswegen können wir in unserer Situation, kannst du in deiner Situation, Situation der Krankheit, Situation der Arbeitslosigkeit, Situation von Konflikten, von Krise, von Perspektivlosigkeit oder Ahnungslosigkeit, wo du keine Ahnung hast, wie soll das weitergehen, kannst du nach vorne schauen, in deine Situation, mit Zuversicht, weil Christus dich befreit hat und weil du frei bist in Christus, kannst du nach vorne gucken und wissen, der ist mit mir. Also, los. Und deswegen mache ich dir Mut. Gott ist treu. Und wenn er sagt, ich bin mit dir, dann ist es kein Blablabla. Er ist da. Und deswegen können wir mit Zuversicht nach vorne schauen. Und das ist sicherlich eine Botschaft auch für unsere Geschwister und unsere Flüchtlinge, die ihre Heimat verlassen mussten, Sachen erleben mussten, wovon ich überhaupt keinen Schimmer habe, was es dann bedeutet, weil ich mir das einfach nicht vorstellen kann. Und trotzdem möchte ich dir, möchte ich euch Mut machen mit diesem Wort von Hebräer. Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und auch wenn wir manchmal keine Ahnung haben, was wir einander alles erleben, durchmachen. Ich erlebe das oft, naja, ich kann es nicht nachvollziehen und so, und deswegen gehen wir uns aus dem Weg. Naja, wir können nicht so gut miteinander mit dem Problem umgehen, weiß ich nicht, was ich sagen soll, und deswegen gehen wir uns aus dem Weg. Nein, es ist keine Ausrede. Der Autor vom Hebräerbrief macht deutlich, durch Christus sind wir vereint. Wir sind eine Familie. Wir sind zu einer geistlichen Familie geworden. Wir sind ein Leib, ein Volk. Es wird immer wieder in der Bibel betont. Und deswegen sagt der Autor, lasst uns aufeinander Acht haben. Oder weil wir füreinander verantwortlich sind. Durch Christus sind wir füreinander verantwortlich. Und der Autor spricht hier meines Erachtens etwas sehr Wichtiges an. Etwas, das wir in unserer individualistischen Kultur sehr oft, auch als Christen, aus dem Blick verlieren. Wie ich meinen Glauben lebe, ob ich zum Gottesdienst komme oder nicht, geht dir absolut nichts an. Das ist mein Business. Okay? So reagieren wir oft. So, das ist einfach normal. Letztendlich, das geht um mich, nicht um dich. Ob ich zum Gottesdienst komme und so weiter. Vor einigen Jahren hat mir ein Jugendlicher gesagt, ach, ich habe jetzt keine Lust mehr zum Gottesdienst zu kommen. Das ist ziemlich langweilig. Die Lieder sind langweilig, die Predigten sind langweilig, ist alles viel zu lang und so. Was habe ich schon davon, dass ich zum Gottesdienst komme? Und da habe ich ihm gesagt, naja, versuch mal das Ganze andersrum zu sehen. Was hat die Gemeinde davon, dass du kommst? Oder dass du nicht kommst? Weil es nicht nur um dich geht, sondern auch um deine Geschwister in der Gemeinde. Christus macht uns zu einer Familie, macht uns eins. Und wir sollen aufeinander Acht haben. Und wie soll das geschehen? Wenn jeder in seiner Ecke sein Süppchen kocht, wie soll das geschehen? Wenn jeder in aller Ruhe sein Glauben privat lebt, wie sollen wir uns da ermutigen, unterstützen, wenn wir nicht mehr zusammenkommen? Ich möchte jetzt gerne etwas mit euch mal ausprobieren, und da brauche ich wirklich eure Hilfe. Ich brauche nämlich 4 Leute, die nach vorne kommen. Und damit ihr nicht möchtet, dass ich die festlege, wäre ich dankbar, wenn ihr einfach freiwillig kommt. Okay? Also 1 hier, 1 hier, nee, 2 hier. Danke, dass ihr jetzt freiwillig seid, das ist super. Genau. Und Rahel, darf ich dich nach vorne bitten? Genau, danke. Und noch eine 4. Danke, Steffen. So, genau. Und jetzt brauche ich, darf ich Sie nach vorne bitten? Nee, sicher nicht? Okay. Na gut, bin ich gnädig heute. Darf ich Sie nach vorne bitten? Bitte nicht. Okay, heute nicht. Okay. Birgit, danke. Ja, es ist meine Frau. Es ist, ach ja, nein, nein, komm, eine Person mehr ist noch besser. Super. So, es ist immer so mein Joker. Wenn niemand will, dann rufe ich meine Frau. Okay, also, ich würde euch bitten, einer geht hier in die Ecke. So, dann du gehst jetzt dahinter. So, du gehst auch hier. Stefan, du kommst mit mir. So, du kannst am besten mal hier kommen. Genau. Und Rahel, du darfst auf der Kanzel. Noch an der Stufen, genau. So, und du bleibst jetzt schon hier. Jetzt brauche ich noch was. Also das ist keine Eheberatung, jetzt bitte, okay? Ich bin jetzt bildlich gesprochen das Böse. Und ich will die Person, die jetzt meine Frau ist, mit diesem Ball angreifen, fertig machen. Was meint ihr, werde ich das schaffen? Was meint ihr, ist es relativ einfach, wenn ich jetzt wirklich böse sein will, sie jetzt fertig zu machen? Ist doch einfach. Die sind alle zerstreut, überall. Da kann kein Mensch aber dazwischen kommen. Mache ich natürlich nicht. Jetzt kommt mal bitte alle wieder her. Und stellt euch jetzt bitte vor der Birgit, Schulter an Schulter. So. So, und jetzt stellt euch vor, ich will das auch nochmal machen. Was meint ihr? Ist etwas schwieriger, oder? Weil sie geschützt ist. Weil tatsächlich die Geschwister da sind und stehen Schulter an Schulter, um die Birgit eben zu schützen. Aber das kann auch noch wechseln. Eine Zeit, vielleicht irgendwann wird der Rahel auf einmal hinten sein und die Birgit darf nach vorne sein. So soll eigentlich Gemeinde sein, dass wir Schulter an Schulter zusammenhalten, zusammen sind, um einander zu beschützen. Wenn wir durch Zeiten der Krise gehen, dass wir nicht alle zerstreut sind, irgendwo in unserem Süppchen in unserer Ecke kochen, sondern dass wir zusammenhalten. Vielleicht guckt da einige und so weiter American Football. Ich gucke das nicht so oft, aber ich finde das immer so spannend, wie sie da alle stehen da vorne und sich schützen. Und das ist interessant, es gibt so eine gewisse, ich befreie euch gleich, es gibt einen gewissen Ausdruck, der heißt Offensive Line. Und das ist so spannend, weil es gibt der eine, der den Ball hat und er soll eben den Ball hinter die Linie bringen. Und was machen die anderen? Die schützen ihn. Wenn man das sieht und so, denkt man, sie klopfen sich nur die ganze Zeit. Aber nein, das ist eine Regel, wirklich. So, und eben, und tatsächlich, das Ziel dabei ist, sich diese Person, die den Ball hat, zu schützen, damit sie das Ziel erreicht. Damit sie den Punkt für die Mannschaft erreicht. Das heißt, diese Offensive Line ist da, um sie zu schützen, also um die Person zu schützen, aber auch, um tatsächlich den Weg frei zu machen, damit die Person das Ziel erreicht. So sollte Gemeinde sein, dass wir nicht alle noch einmal zerstreut sind und Dinge in unsere Ecke kochen, sondern zusammenhalten. Und noch einmal, es kann manchmal auf einmal, tausch mal kurz mal die Plätze bitte, es kann auf einmal irgendwann sein, dass tatsächlich die Heil auf einmal in einer Krise ist und tatsächlich die Unterstützung der Geschwister braucht. Und einmal kann es auf einmal der Steffen sein und so weiter. Das sind nicht immer dieselben, die auf einmal hinten sind, sondern wir sind zusammen, wir halten zusammen. Vielleicht hilft euch das Bild vom American Football, weil manchmal im Leben geht es genauso gewaltig auch. Vielen Dank. Wenn wir das wirklich machen, dann bin ich der festen Überzeugung, dass wir zusammen bleiben werden, zusammen festhalten werden und in der Zeit der Anfechtung, in der Zeit der Not, werden wir gemeinsam an dieser Hoffnung in Christus festhalten. Wir sollen uns anspornen, das heißt stärken, das heißt anfeuern, motivieren. Wir sollen nicht zu den postmodernen Schriftgelehrten und Pharisäer werden, die nach jedem Punkt und Komma und Gesetz einfach mal gucken und weh, wenn du einen Fehler machst. Nein, wir sind füreinander verantwortlich, damit wir in Christus festhalten, damit wir schön weiter wachsen, reifen, zusammen das Ziel erreichen. Aber ehrlich gesagt, erlebe ich oft, wie wir übereinander reden, wie, oh, das hätte ich nicht gedacht. Oh, na sowas. Oder, ja, ist echt schade, dass er nicht mehr kommt oder dass sie nicht mehr kommt. Hm. Anstatt einander zu ermutigen. Anstatt einander zu stärken. Vor einigen Jahren waren wir als Familie in Frankreich und einige wissen, dass wir eine sehr schwierige Zeit hatten. Und als wir zurückgekommen sind, sind Freunde von uns aus Gummersbach, die gerade zu Besuch waren in Chemnitz. Und da haben sie uns vielleicht 2-3 Stunden vorher angerufen und gesagt, Leute, wir sind nur heute in Chemnitz. Wir würden gerne bis nach Leipzig kommen, um mit euch zu reden. Sie sind extra bis nach Leipzig gekommen. Wir saßen 3 Stunden zusammen im Wohnzimmer und sie haben gesagt, wir würden gerne wissen, was ist passiert, weil wir das nicht verstehen können. Und so haben wir miteinander geredet, miteinander geweint, miteinander gebetet. Sie sind nicht gekommen, um zu sagen, was habt ihr denn schon wieder für Mist angestellt? Nein, sie sind gekommen, weil sie uns Mut machen wollten, weil sie für uns beten wollten. Als wir entmutigt, frustriert, verletzt, traurig waren, waren sie diese Hand der Ermutigung, diese Geschwister, die uns geholfen haben, wieder aufzustehen. Und leider habe ich mehrere Christen kennengelernt, die diese Unterstützung von Gemeinden oder von Geschwistern nicht hatten. Und so bleiben diese Geschwister eben fern vom Gottesdienst und feiern ihren kleinen Gottesdienst zu Hause, ganz privat. Und ehrlich gesagt, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Weil anstatt ein Wort der Ermutigung, haben sie ein Wort der Verurteilung bekommen. Anstatt jemanden zu haben, die sie besucht hat, um mit ihnen zu weinen, haben sie gehört, wie man über sie geredet hat. Anstatt eine Hand zu kriegen, die ihnen hilft, wieder aufzustehen, haben sie eine Faust ins Gesicht gekriegt. Und dann waren sie noch mehr am Boden. Und genau das soll nicht passieren. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich sage nicht, dass es hier so ist. Und ich sage auch nicht, dass es Pflicht ist, dass es ein Gesetz zum Gottesdienst kommen zu müssen. Darum geht es hier überhaupt nicht. Darum ging es auch im Hebräerbrief auch nicht. Sondern es ist eine Ermutigung, es ist eine Einladung, es ist eine Empfehlung, weil wir einander brauchen, um wirklich durchzuhalten. Noch einmal, wie bei diesem Bild vorher und so mit den Leuten, das geht doch, sie können doch alle auf einmal leben. Und sicherlich, die Birgit eine Zeit lang hätte den Ball auf einmal ausweichen können. Wie wir auch mal allein manchmal den Angriff des Feindes auch ausweichen können. Aber ich glaube, das geht viel einfacher, wenn wir zusammenhalten. Und genau darum geht es hier. Es geht um eine Ermutigung, zusammenzukommen. Weil wir einander brauchen. Weil wir es nötig haben, um am Glauben festzuhalten. Auch wenn wir eine ganz andere Zeit haben als in Hebräerbrief. Aber es gibt genug Anfechtung, es gibt genug Versuchungen heute, um tatsächlich 1000 Gründe zu haben, nicht mehr zum Gottesdienst zu kommen, nicht mehr zum Hauskreis zu kommen und vielleicht einmal im Monat kurz mal ein Vers der Tageslosung zu lesen. Aber so sollte das nicht kommen. Und deswegen mache ich dir wirklich Mut. Wie, noch einmal, wie soll das geschehen, dass wir einander ermutigen, einander unterstützen, wenn wir nicht mehr zusammenkommen? Ermutigen bedeutet neue Perspektive geben, stärken, helfen beim Wiederaufstehen. Das ist, ich vergleiche das immer, wir haben Kindlaufen, ihr könnt überlegen und so, welche Kinder da sind. Ihr werdet sie hören am Ende vom Gottesdienst. Wenn ein Kind lernt zu laufen, und runterfällt, was völlig logisch ist, völlig klar ist, niemand kommt auf die Idee zu sagen, na toll, streng dich doch ein bisschen mal an. Oder niemand kommt auf die Idee zu sehen, das war ja klar, das habe ich vorher gesagt, ja, bleib mal lieber am Boden. Nein, sondern wir ermutigen das Kind, wir nehmen es nochmal bei der Hand, wir begleiten das Kind, wir gehen mit, wir wollen das Kind anfeuern, motivieren, ermutigen. Und so sollte das ein Stück ähnlich auch in der Gemeinde sein, dass wir füreinander da sind. Wenn Leute, wenn Geschwister gefallen sind, sollten sie nicht den Eindruck haben in der Gemeinde, dass wir sie steinigen wollen, sondern sollten sie den Eindruck haben, hier ist ein sicherer Rahmen, ein sicherer Ort, wo wir zusammen sind, zusammen ermutigen, zusammen durch das Leben mit Christus wirklich gehen. Und deswegen mache ich dir Mut. Wenn du vielleicht verletzt worden bist, weil wir Christen, weil wir Gemeindebesucher nicht immer eben unserer Pflicht, unserer Verantwortung nachgekommen sind. Vielleicht waren wir mehr die Schriftgelehrten und Pharisäer, die dir durch 10 Bibelstellen beweisen konnten, was du falsch gemacht hast. Ich möchte dir Mut machen. Komm trotzdem zurück. Nicht nur sporadisch ab und zu Besuch, sondern komm, bleib nicht fern von der Gemeinde, vom Gottesdienst, von der Gemeinschaft mit anderen Christen. Es ist mir ein großes Anliegen, und das war der Autor vom Hebräerbrief ein großes Anliegen, uns daran zu erinnern. Durch Christus sind wir befreit. Und diese Freiheit in Christus gibt uns Zuversicht für die Zukunft. Wir können mit Zuversicht nach vorne schauen. Und weil wir befreit und zuversichtlich sind, sollen wir aufeinander Acht haben. Einander ermutigen, einander unterstützen, damit wir gemeinsam bis zum Ende diese Hoffnung in Christus festhalten. Der Autor gibt uns zwei Aufgaben und damit schließe ich. Ich möchte euch diese zwei Aufgaben, beziehungsweise eins, je nachdem, welche Gruppe ihr seid, mitgeben für die nächsten Tage und nächste Woche. Aufgabe eins ist eher für die Christen, die regelmäßig zum Gottesdienst kommen. Denk an eine Person, die länger nicht zur Gemeinde gekommen ist und kontaktiere sie. Durch Besuch, durch E-Mail, Anruf, Postkarte. Und bitte nicht mit der Frage anfangen, wo warst du in den letzten Wochen? Oder nicht gleich mit dem Anliegen, ja, wann kommst du endlich mal wieder zurück? Wir brauchen Mitarbeiter. Bitte. Genau wie Emanuel am Anfang gesagt hat. Wie geht's dir? Die Person im Blick haben. Weil vielleicht hat diese Person aus dem Blick verloren, was Christus für sie getan hat. Vielleicht hat diese Person aus dem Blick verloren, warum Gemeinde so wichtig ist. Warum wir einander brauchen. Also, ich mache dir Mut. Denk an eine Person, die vielleicht länger nicht zur Gemeinde gekommen ist und kontaktiere sie, um sie zu ermutigen, zu stärken. Und Aufgabe 2 ist vielleicht eher für dich, die heute wieder da bist. Erstmal möchte ich ganz klar sagen, super, dass du da bist. Ich finde es genial, dass du den Schritt gemacht hast, zurückzukommen. Und vielleicht ist auch die Aufgabe für eine Person, die die Predigt später online hört, weil sie eben lieber mal allein sein will. Und ich möchte euch wirklich Mut machen. Erinnere dich dran, was Christus für dich getan hat und halte daran fest. Und das kannst du ehrlich gesagt am besten, indem du mit zur Gemeinde kommst, weil wir uns gegenseitig daran erinnern, weil wir uns ermutigen, unterstützen, füreinander beten. Und da möchte ich wirklich dir Mut machen. Halte in Christus fest. Möchte ich euch in beiden Gruppen, egal in welche Gruppe du dich jetzt einordnest, Mut machen, halte an Christus fest. Halte an dieser Hoffnung fest. Und das noch einmal kannst du am besten, indem du zum Gottesdienst, zur Jugend, zum Teenkreis, zum Hauskreis kommst, Gemeinschaft mit anderen Christen hast. Denn Christus hat uns befreit und zuversichtlich gemacht. Und in Christus sind wir eine Familie. Wir sind kein Verein. Wir sind eine Familie. Und deswegen sind wir auch füreinander verantwortlich. Amen.